45, Lektion Nummer 8. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unausstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Halleluja. Ne, hier, Heiligung der Gedanken. Ne, hier werden wir so langsam konkret. Heiligung der Gedanken. Ja, der Feind will, dass wir Böses denken oder dass wir falsche Gedanken haben, weil da, er weiß, im Kopf fängt alles an. Und darum auch richtige Gedanken zu haben, ist ein wahrer Kampf. Ne, ich sage es aus eigener Erfahrung. Ich danke Gott, dass nach 30 Jahren, wo ich Jesus folge, heute vieles schon, ich sage mal so, leichter ist. Ne, am Anfang muss ich stundenlang am Tag Gedanken bekämpfen und heute geht's schon leichter. Und auch mit diesem Tipp, was ich euch vorher gegeben habe, gute Sachen denken. Ne? Das heißt nicht einfach die schlechte bekämpfen, aber die einfach ausschalten, indem man auf die gute denkt. Ne? Okay, um das zu verstehen, sollen wir das Begriff Seele näher betrachten. Rassen, würdest du hier 1. Thessalonicher 5, 23 lesen?
Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. 1. Thessalonicher 5, 23.
Halleluja. Ne? Hier sehen wir, können wir ganz vieles lernen über vieles lernen aus diesem Text. Zuerst, dass Gott will, dass wir unversehrt fehlerlos sein, fehlerlos. Aber dann nennt ihr hier drei Worte, um zu sagen, diese drei Orte sollen wir fehlerlos sein. Geist, Seele und Leib. Leib ist leicht zu verstehen, Körper. Ne? Aber Seele und Geist, Seele und Geist. Was ist Seele? Hier habe ich vom Wörterbuch eine Definition genommen, total wichtig, wie die Menschen ohne Jesus dieses Wort verstehen. Seele im heutigen Sprachgebrauch ist oft die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgängen beim Menschen gemeint. In diesem Sinne ist Seele weitgehend mit dem Begriff Psyche synonym. So benutze ich das auch. Seele ist Psyche. Seele ist alles, was in unserem Kopf so vorgeht und auch unsere Gefühle. Unsere Gefühle, man denkt ja, Gefühle hier im Herz, aber okay. Gefühle sind auch ein Teil unserer Seele und Gedanken und so weiter. Ne? Das immaterielle Teil des natürlichen Menschen, das natürliche Menschen. Die Menschen ohne Jesus, die haben eine Seele und wir haben auch eine Seele, diese Gedanken und Gefühle. Und in der Bibel wird oft für Seele das Wort Herz benutzt. Zum Beispiel hier Matthäus 15, 19 bis 20. Bruder?
Ja. Denn aus den Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist, was den Menschen verunreinigt.
Gut, Matthäus 15, 20. Das heißt, aus dem Herzen, aus der Seele kommen diese Sachen. Mord, Ehebruch, diese ganze Sache kommt aus der Seele. Der Mensch ohne Jesus besteht aus Körper, Seele und Geist. Nur der Unterschied ist, dass ihr Geist tot ist. Jesus hat einmal gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Oder auch ganz am Anfang, 1. Mose, am Tag, wo ihr von dieser Frucht isst, wird ihr sterben. Das heißt, der Geist des Menschen ist gestorben. Ein toter Geist. Ich vergleiche das manchmal mit einem Luftballon. Als hätten wir in unserem Kopf, sagen wir so, einen Luftballon. Das ist unser Geist. Und die von den Menschen ohne Jesus, das ist geplatzt. Und wenn Jesus uns errettet, dann klebt er dann ein Teserband da drauf auf diesen Loch und macht ihn wieder voll. Ein Vergleich, natürlich so ein Bild. Vielleicht hilft das nicht. Für die Menschen ohne Jesus, die verwechseln das manchmal. Die Menschen ohne Jesus, für den ist Seele und Geist das Gleiche. Da draußen, in der Schule oder in der Welt, viele sagen Geist. Aber als sie wollen damit Seele sagen. Ne? Wir als Christen verstehen, was ein Geist ist, was unser Geist ist. Werden wir gleich studieren anhand dieser Zeichnung hier. Beim neugeborenen Christen ist der Geist lebendig. Johannes 6, 63, es gibt viele, viele andere Texte, ja, wo wir sehen, dass wenn wir uns bekehren, kommt der Heilige Geist und füllt uns, wie dieser Luftballon. Er füllt uns. Ne? Natürlich ist es nicht hier oder nicht hier, man kann nicht sagen, aber unser Geist, das heißt die Beziehung mit Gott, diese Kraft Gottes ist in uns. Gut. Beobachte aufmerksam folgende Zeichnung und bespreche sie mit den Kollegen. Schaut mal auf diese Zeichnung und kann jemand mir sagen, warum auf der linken Seite zwei Pfeile unter Seele und rechts nur einer ist? Oder am besten, warum auf der linken Seite ein weißer Pfeil ist und an der rechten Seite ein schwarzen ist, unter Geist? Naschma?
Steht ja auch, die Menschheit ohne Jesus wie auch den Heiligen Geist tot. Und deswegen bestimmt hier halt einfach nur sein Verstand und die Gefühle.
Perfekt, du hast es kapiert. Halleluja. Ne? Und du? Nein? Okay, das Gleiche. Ne? Auf der rechten Seite, wir als neugeborene Christi, wir haben einen lebendigen Geist. Und dieser Geist soll unsere Seele beeinflussen. Und unsere Seele durch unseren Verstand soll unseren Körper beeinflussen. Das heißt, was wir tun, ganz konkret, unsere Handlungen, die sollen aus unserem Verstand kommen, aber dieser Verstand soll aus dem Geist beeinflussen werden, nicht aus unserem eigenen Verstand. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Wir sollen Verstand benutzen, aber nicht vertrauen, nicht als Quelle, sondern nur als Mittel. Ne? Die Quelle ist der Geist Gottes in unserem Geist. Und die Menschen ohne Jesus, die haben dieses Problem. Die haben nur Verstand oder Gefühle. Die Verstand ist quasi die Intelligenz und die Gefühle ist, ne, die, sagen wir so, die animalische Seite des Menschen. Ich weiß nicht, wie das ausdrücken. Und wenn Menschen ihre Gefühle folgen, das ist ganz schlimm. Ne, dann gehen sie hoch und runter wie in einer Achterbahn. Ne? Menschen, die Gefühle folgen. Und Menschen, die nur den Verstand folgen, sind auch ganz schlimm. Immer nur alles wissenschaftlich, alles so perfekt, ne? Ohne Gefühle. Ist auch ganz schlimm. Alles falsch. Das Problem, viele Christen, die verwechseln Gefühle mit Geist. Seele und Geist, die verwechseln das. Die denken, ich habe das Gefühl, dass Gott will, dass ich zu einer anderen Stadt ziehe. Ja, wenn du das Gefühl hast, dann hör auf. Wenn dir das Heilige Geist zeigt, das ist eine Sache. Aber wenn dir das deine Gefühle zeigen, dann ist es Sünde.
So ein Eindruck ist das ja mehr aus dem Geist.
Das ist ein Eindruck. Aber das sind zwei ganz verschiedene Sachen, Geist und Seele. Und wir müssen natürlich lernen, das zu unterscheiden. Woher kommt jetzt dieser Eindruck? Kommt der aus meinem Geist oder kommt der aus meiner Seele? Dann müssen wir lernen zu unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt von meinen alten Adern. Ja, weil die Seele ist auch der alte Mensch. Was kommt davon? Und darum sollen wir aufhören damit. Ich habe das Gefühl. Ne? Wenn Gott uns was zeigen will, dann ist es auch klar. Gott zeigt mir was. Habe ich ganz stark auch das Gefühl. Wie zum Beispiel dieser Traum, den ich diese Tage gehabt habe. Ne? Bruder Stefan mit diesen Panther oder so. Ich war mir sicher, das war von Gott. Ansonsten hätte ich das auch nicht erzählt. Ne? Ich war sicher, ich habe gespürt, das ist jetzt von Gott. Ich habe manchmal jeden Tag in der Woche einen Traum. Aber dann weiß ich auch jeden Morgen, woher das kommt. Ob das aus meiner Seele kommt oder das von Gott kommt. Ich kann das schon unterscheiden im Laufe der Zeit. Dann weiß ich das auch. Weil ein Prophet, er kann nicht hingehen und sagen, ich habe das Gefühl, dass vielleicht Gott möchte das irgendwann, ne? Wenn es so anfängt, dann Schluss. Weil wenn Gott spricht, dann spricht er klar. Gott will, dass du dies und jenes tust. Ne? Und ob man es tut oder nicht, ist auch unsere Sache. Wir sind nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Der Apostel Paulus ist der beste Beispiel. Ne? Der Prophet hat gesagt, du wirst in Jerusalem gebunden werden. Dann hat er gesagt, okay, dann gehe ich in Jerusalem und werde gebunden. Er könnte sagen, ah gut, okay, das war eine Warnung, jetzt soll ich nicht hingehen? Ne? Könnte er sagen. Aber nein, er hat sich entschieden, ich gehe dahin. Und ist auch passiert. Ne? Er wurde gebunden. Das heißt, was wir mit den Prophezeiungen machen, ist unsere Sache. Ne? Jeder ist verantwortlich für sich. Wichtig ist, dass wir das unterscheiden. Geist und Seele. Woher kommen die Informationen, die uns beeinflussen? Auf der nächsten Seite. Bruder Rassan, würdest du hier diese vier Sätze bitte lesen?
Die oberen.
Ja, genau.
Heiligung der Gedanken. Wer einen Gedanken sät, erntet eine Tat. Wer eine Tat sät, erntet eine Gewohnheit. Wer eine Gewohnheit sät, erntet einen Charakter. Wer einen Charakter sät, erntet sein Schicksal.
Ihr seht, nichts ist umsonst. Nichts passiert von einem Tag auf den anderen. Alles passiert im Laufe der Zeit. Und was wir heute sehen, werden wir in 10, 20 Jahren ernten. Und darum ist auch wichtig. Und wo fängt das an? Das fängt in den Gedanken an. Wie wir denken, beeinflusst, was wir tun. Was wir tun, beeinflusst unsere Gewohnheit. Das heißt, was wir jeden Tag tun oder immer tun. Ne? Und wenn wir diese Gewohnheit haben, das heißt, wir machen das automatisch. Eine Gewohnheit ist, was wir automatisch tun, jeden Tag, ohne zu denken. Und das bestimmt unser Leben. Unser Leben wird am Ende sein, die Summe unserer Gewohnheiten. Und wenn wir jetzt schlechte Gewohnheiten gesät haben, werden am Ende ne, Verurteilung etc. Und auch im anderen Sinn. Wenn wir gute Gedanken haben, wenn wir Liebe haben im Herz und uns Gedanken machen, wie kann ich meinen Nächsten positiv beeinflussen oder helfen. Und wenn wir das immer machen, dann kann man das auch in Tat umsetzen. Und immer mehr, und das ändert unser Charakter, das heißt unser Herz, die Art, wie wir eingestellt sind im Leben. Der Feind, er will uns beeinflussen und dafür benutzt er verschiedene Kanäle. Hier habe ich geschrieben, Schule, Bekannte, Verwandte, Bücher, Zeitschriften und andere Medien, um uns Informationen zu geben oder uns zu versuchen, dass wir die falschen Gedanken haben, dass wir Raum geben für alles Mögliche. Sinnlichkeit, Eitelkeit, Gier, die ganze Palette. Ne? Das heißt, Raum schenken, weil wir selber quasi den Teufel einladen, weil wir hier in unserem Kopf einen Platz haben für diese Gedanken. Und dieser Platz muss geschlossen werden. Dieser Platz müssen wir stopfen, habe ich hier geschrieben. Stopfen. Das heißt, sagen, in meinem Kopf gibt es keinen Platz für diese und jene Gedanken. Schluss damit. Ja. Wer ist der Nächste? Nashma, du bist die Nächste. Hier, 2. Korinther 10, 5.
Und reise den Hochmut nieder, der sich der wahren Gottes Erkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und stelle ihn dem Befehl von Christus. 2. Korinther 10.
Amen. Müssen wir nicht vieles noch sagen, ne? Der Bibeltext sagt alles. Die Gedanken gefangen nehmen, zu Christus nehmen, alles unterstellen, unter Jesus Christus, unsere Gedanken. Franziska, würdest du Jeremia 4, 14a bitte lesen?
Wasche dein Herz rein von deiner Bosheit, O Jerusalem, damit du gerettet
bist. Ja, dass wir uns waschen von unserer Bosheit, dass wir aufhören, böse Gedanken zu haben, dass wir Gutes sehen in unseren Herzen. Ja, das ist das Ziel, unsere Gedanken zu reinigen, zu heiligen. Da stand es, dass wir uns reinigen. Und das müssen wir mit unseren Gedanken zuerst mal machen. Gute Gedanken haben. Das ist eine Aufgabe für jeden von uns. Wie kann ich in meinem Kopf gute Gedanken sehen? Auch wichtige Sachen denken. Zum Beispiel Bibel. Bibel ist ja schon ein guter Anfang. Ne? Gute Sachen haben, die unseren Gedanken füllen können. Gute Bücher, auch schwer heutzutage, gute Bücher zu finden. In Deutschland ist einer der Länder in der Welt, um nicht zu sagen, das Land in der Welt, wo die meisten Bücher produziert werden. Oder die meisten Bücher pro Einwohner sind, produziert werden. Ne? Aber trotzdem ist es schwer, gute Bücher zu finden. Wenn jemand gute Bücher kennt, bitte empfehlt es weiter. Wenn jemand einen guten Film kennt, empfehle es weiter. Es ist total wichtig, dass wir auch Sachen haben, um unsere Gedanken zu füllen.
Also geistliche Bücher.
Ja, geistliche Bücher. Ne?
Weil wenn man heutzutage mal zur Rugendubel oder so geht und in die Abteilung Religion, ja. Also geht, da, ich habe mich echt erschrocken, was man da alles so findet. Ne? Mhm. Also wirklich, das, was ich zu Hause habe an Büchern, habe ich mir selber bestellt bei CSV. Mhm. Oder weil zum Beispiel, wenn man heute in die Bücherei geht und da mal was sucht, so, gutes Buch.
Genau, das ist wichtig. Ich habe mal.
Die wollen das gar nicht, die wollen das gar nicht in ihr Sortiment so aufnehmen. Wollen die gar nicht.
Ja, weil die Religionen, die Landeskirchen und so, die lehren doch das Wischiwaschi sozusagen.
Ja,
und was die lehren, die nennen die Bibel, die nennen Jesus Christus manchmal oder sehr selten, Gott noch ein bisschen mehr, aber das, was die lehren, ist nicht aus der Bibel, sondern quasi über der Bibel. Das heißt, die benutzen die Bibel, um ihre eigenen Ideen zu sagen. Das ist ganz gefährlich. Ich habe mal einen Riesenhaufen Bücher, die ich zu Hause hatte, zerrissen und weggeschmissen. Weil ich früher viele Bücher hatte, theologische Bücher. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass diese theologischen Bücher nicht das sagen, was die Bibel sagt, sondern das sagen, was die Autoren der Bücher sagen wollen, und die benutzen nur die Bibel. Ne? Und dann habe ich alle durchgeguckt und alles weggeworfen, was mich nicht wirklich hilft, die Bibel besser zu verstehen. Ne? Weil diese anderen, die erklären das so, erklären, aber im Grunde geht es darum, quasi wie so ein, ich weiß manchmal, wie meine Mutter war mit meinem Vater, ne? Manchmal als ich Kind war, hat der Vater ein bisschen geschimpft. Da hat die Mutter gesagt, ja, nimm es nicht so ernst, er hat es nicht so gemeint und so, ne, ist heute ein bisschen nervös und so, ne. Und ungefähr so machen die Theologen mit der Bibel, die sagen, ja, die Bibel, die meint es nicht so ganz so, wie, ne, wie es aussieht und so, ne, nimm es nicht so ernst, ne.
CSV oder CSV.
Und,
ja. Also sonst woanders, die von CSV sind wirklich.
Halleluja. Amen, ne. Gut. Das ist auch so ein wichtiger Dienst. Das mit den Büchern. In Brasilien hatten wir das immer gemacht. Bücher empfehlen. Ah, dieses Buch ist gut, dieses Buch ist gut. Aber Bücher kosten auch viel Geld und momentan haben wir nicht so viel Geld. Aber wenn ihr irgendwo ein tolles Buch findet, bring es mit und zeigt den anderen. Hier, tolles Buch oder so. Ne? Das ist wichtig, ein wichtiger Dienst. Weil durch ein Buch können wir viele Informationen haben. Hier brauchen wir eine Stunde, um 5 Seiten hier zu studieren. In einem Buch haben wir 200 Seiten. Das ist viel mehr Inhalt, das wir zu Hause lesen können. Bücher sind ein interessantes Mittel, um jetzt auch geistlich zu wachsen. Gute Bücher. Nächster Punkt, den Verstand einsetzen. Stefan, du bist der Nächste, oder?
Ja. Ja. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr?
Ja, ich rede mit Verständigen. Das heißt Menschen, die ihren Verstand einsetzen. Intelligente Menschen. Und es gibt Leute, die denken, ja, wenn ich jetzt ein Christ bin, dann muss ich meinen Verstand abschalten. Nur glauben. Nein, das ist falsch. Es gibt Leute, die quasi so hier eine christliche Esoterik geschaffen haben. Die folgen ihre Gefühle, weil sie denken, Verstand ausschalten, nur Gefühle folgen und dann leben sie
genau falsch,
ne? Hier steht, beurteilt, was ich sage. Paulus lädt uns ein, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, welche auch von Gott gegeben hat. Gott hat doch uns geschaffen. Und wenn wir einen gesunden Menschenverstand haben, das ist auch, war nicht der Teufel, dass das geschaffen hat, sondern Gott. Und wir sollen auch unseren Verstand benutzen. Immer erleuchtet vom Heiligen Geist, aber wir sollen es benutzen. Der Verstand ist nicht die Quelle unserer Entscheidungen. Sollen wir nicht vertrauen? Sprüche 3,5 kennen wir alle, ne? Vertraue nicht deinen Verstand. Aber der Verstand muss der Leitung des Heiligen Geistes unterworfen werden und danach voll eingesetzt werden, Ne, ein Jünger Jesu muss den Verstand einsetzen. Wir sollen intelligent handeln. Wir sollen denken. Natürlich beten wir erst, Gott, leite meine Gedanken. Gib mir die richtigen Gedanken. Zum Beispiel des Apostel Paulus. Stellen wir uns vor, wir hätten die Briefe des Apostel Paulus nicht. Wie wäre es dann mit unserem Glauben? Ne? Das wäre sehr schlimm. Und was hat Paulus gemacht? Der war ein sehr intelligenter Mensch. Der hat Briefe geschrieben. Ne? Und solche Sachen zu machen, jetzt sei es irgendwas zu schreiben oder wie wir unsere Intelligenz einsetzen, denken, was kann ich machen für Jesus, wie kann ich helfen in der Gemeinde, das und das, oder wie kann ich das Evangelium verbreiten.
Oder es gibt tausende. Art und Weise man mit welchen Personen redet. Ob man jetzt mit, sag ich jetzt mal, einem deutschen Professor an einer Universität redet oder ob man jetzt mit einem Schüler redet. Fünftklässler oder so. Muss man anders reden als mit diesem Professor.
Ein guter Beispiel.
Und zum Beispiel, das ist auch wichtig, dass wir uns auch mit den, also habe ich zum Beispiel gemacht, mit den wissenschaftlichen Fakten
beschäftigen.
Die wir bezeugen.
Genau. Ja?
Oder dass man sich mit anderen Religionen auseinandersetzt, wie diese
Antworten überstellen. Sollen wir alles machen. Total wichtig. Wir müssen nur unterscheiden, was betrifft diesen Bereich, wo wir mit unserem Verstand erreichen und was wir nicht mit unserem Verstand erreichen. Und dafür müssen wir glauben, wenn es jetzt mit der Bibel zu tun hat, wenn es aus der Bibel kommt. Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht glauben sollen, jetzt Fabelwesen etc., dann nein. Aber ich meine so aus der Bibel, da glauben und diese wissenschaftlichen Sachen mit unserem Gehirn analysieren. Und diese Wissenschaft, die dann für die Evolutionstheorie sind oder so weiter, die machen einen riesen Fehler, weil sie mischen sich in Sachen ein, wo sie gar nicht zuständig sind, ne? Glaubenssachen, weil Glaubenssachen sind geistlich. Und der Wissenschaftler, der studiert die materiellen Sachen, die weltlichen Sachen. Und das heißt, der verwechselt was, ne? Wir haben jetzt 10 Minuten und da möchte ich noch 2 Punkte durchgehen. Medienkompetenz. Was ist Medienkompetenz? Medien, ne, sind Mittel. Mittel. Was ist ein Medien? Medien sind zum Beispiel Druckmedien, Zeitschriften, Papier. Papier ist ein Medium, das heißt ein Mittel. Ne? Papier und da gibt es Zeitschriften, werden auf Papier gedruckt, Zeitungen auf Papier gedruckt, die Bibel auf Papier gedruckt, Pornografie auf Papier gedruckt. Ne? Das heißt, das Papier selbst ist neutral. Ne? Ist nicht gut, nicht schlecht. Nicht alles, was auf Papier gedruckt ist, ist schlecht und nicht alles ist gut. Wir müssen die Medienkompetenz haben und auch so ein Fernsehgerät. Es ist neutral. Ein Fernseher ist nicht schlecht von sich, obwohl wir zu Hause keinen Fernseher haben, weil wir gemerkt haben, dass wir mehr gesegnet sind, wenn wir unsere Informationen woanders suchen, in einer Zeitschrift oder so. Oder im Internet. Medienkompetenz heißt, ich muss die Sachen beherrschen. Ich muss selber jetzt einen Fernseher anschalten, ausschalten im Moment, wo ich will und nicht das Gegenteil. Und sei es jetzt eine Zeitschrift, wenn ich jetzt in einen Zeitungsladen reingehe, muss ich schauen, was ich da gucke, ob ich das Richtige gucke oder nicht. Etc. Was kaufe ich? Welche Art von Zeitungen kaufe ich? Alles muss ich selber entscheiden. Das ist eine Kompetenz. Dann müssen wir wissen. Wir müssen stark sein. Wir müssen auch die Kraft haben, uns aufzustellen und den Fernseher oder heutzutage mit dem, ne? Hier, Fernbedienung, stopp, ne? Wir müssen diese Kraft haben. Und wenn wir diese Kraft nicht haben, war zum Beispiel in unserem Fall, wir haben immer dieses Problem, Papa, ich will das gucken und Mama, ich will das gucken und so weiter. Und am Ende war es dann stundenlang am Tag. Wir haben gesagt, so geht das nicht. Und wir haben gebetet und mein Sohn hat gestolpert auf dem Kabel und das Fernseher ist runtergefallen, ist gebrochen, gut, Gebetserhöhung, weg damit. Ne? Amen, ja. Gott erhört Gebete, ne? Auch diese. Ich sage nicht, dass alle Menschen keinen Fernseher haben sollen. Jeder muss selber entscheiden. Aber das heißt Medienkompetenz. Wir müssen beherrschen über diese Geräte. Sei es auch Internet, ganz gefährlich. Ne? Internet ist ganz gefährlich. Da müssen wir auch gucken. was wir da machen, ob wir fähig sind, das auch zu beherrschen. Es gibt vielleicht Leute, die dann Probleme, ein richtiges Problem haben, und die müssen vielleicht sagen, ich werfe meinen PC weg, ne? Vielleicht müssen sie das machen, ne? Jeder muss selber wissen, wo seine Grenzen, wo seine Schwächen sind. Letzter Punkt, Heiligung der Lehre beziehungsweise der Theologie. Drei Punkte, die mit der Lehre zu tun haben. Wenn wir gute Gedanken haben wollen, wollen wir auch biblisch korrekte Gedanken haben. Ne? Ja. Biblisch korrekte Gedanken haben. Und hier möchte ich drei falsche Lehren oder drei falsche Richtungen besprechen, die unsere Gedanken verschmutzen, sozusagen. Gesetzlosigkeit. Wer ist an der Reihe? Nachma.
Und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus 7,23.
Gesetzlosigkeit ist ein Riesenproblem. Menschen, die nicht bereit sind zu gehorchen. Menschen, die immer das tun, was sie selber wollen. Die benutzen die Bibel, um das zu machen, was sie selber wollen, sozusagen. Wie könnte ich das sagen? Ne? Wie jetzt ein Kind, was immer nur tut, was die Eltern wollen, aber nur, wenn die Eltern in der Nähe sind. Und wenn die Eltern nicht mehr dabei sind, dann tun sie, was sie selber wollen. Versteht ihr? Das ist Gesetzlosigkeit. Die gehorchen nicht, weil sie verstanden haben, dass es wichtig ist, das zu tun, sondern nur wegen der Angst der Strafe. So sind die Gesetzlosen. Die tun immer, die denken, ja, wenn ich das tue, dann werde ich bestraft. Okay, dann tue ich das nicht. Aber wenn ich nicht bestraft werde, dann tue ich es, ne? Weil ich da Lust darauf habe. So sind die Gesetzlosen. Das ist ein Problem. Es gibt viele Christen, die dieses Problem haben. Die denken, ich will das hier tun. Und suche in der Bibel einen Text, wo sie sehen, ob es jetzt Sünde ist oder nicht. Und wenn sie sehen, ah, das ist nicht Sünde, okay, dann tue ich es. Ne? Die fragen nicht, ist das jetzt der Wille Gottes? Wird sich Gott freuen, ob ich das tue oder nicht? Nein, die fragen das nicht. Die fragen nicht, werde ich bestraft, wenn ich das tue? Ne? So ist der Gesetzlos. Der fragt sich immer, werde ich jetzt bestraft, wenn ich das mache? Aber das ist falsch. Wir sollen den Wille Gottes suchen. Wir sollen Gott und seinen Wille lieben. Aber der andere Extrem, Gesetzlichkeit, das andere Extrem. Menschen, die denken, Gott zu gehorchen heißt, nur die schriftlichen Gebote Gottes zu folgen. Die lesen die Bibel und sagen, ah, da steht das, das darf ich nicht tun. Da steht das, das darf ich tun, das soll ich tun und so. Alles, was da steht. Das ist auch falsch. Natürlich ist die Bibel die Quelle unseres Lebens, unserer Führung, ne? Aber der Heilige Geist, der lehrt uns, wie wir die Bibel verstehen sollen. Weil das Leben besteht nicht aus Gesetzen, die wir erfüllen. Nein, wir folgen dem Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist viel größer als das schriftliche Gesetz. Die Bibel könnte nicht, ne, so ein Buch könnte nicht stehen, das ganze Leben eines Menschen könnte nicht stehen. Das heißt, die Bibel, die ist ein Grundriss. Aber wie wir jeden Tag leben, das hängt vom Heiligen Geist, dass er uns zeigt, jeden Tag uns erleuchtet. Dann würde einer sagen, ah, du sagst, wir sollen nicht gehorchen das Gesetz. Ne, wir sollen das, was steht in der Bibel, nicht tun. Nein, ich habe hier ein Beispiel genannt von einem Flugzeug. Der Pilot, was will er? Er will landen. Ne? Er will landen. Und da gibt es zwei Methoden, wie ein Pilot ein Flugzeug landen kann. Wenn es neblig ist, der Pilot sieht nichts. Heute Morgen gestern Abend war es ein bisschen Nebel da in Mar. Wir sind ein bisschen gelaufen, haben gesehen, Nebel. Der Pilot, der kommt und ist alles voll Nebel. Und was tut er dann? Er muss per Instrumenten, wisst ihr, die Instrumenten, die sagen, da lang und so, und dann gibt's Radar, und dann gibt's Lichter in der Piste und so. Er muss gucken, aber er sieht nichts. Er ist voller Angst und schafft es trotzdem, sagen wir so. Aber wenn jetzt ein schöner Tag ist, alles schön, ne? Was tut er? Er guckt auf die Piste und landet, ne? Das heißt, landen so oder so mit Instrumente, ohne Instrumente. Aber der zweite hat er jetzt völlig gegen die Instrumente gelandet? Haben die Instrumente ihnen was gesagt? Haben gesagt, nee, ich mache das genaue Gegenteil, was da steht? Nein. Die Instrumente würden ihn auch zum Ziel leiten. Das heißt, die Instrumente, die helfen nur. Die helfen nur und sie widersprechen nicht das Fliegen auf Sicht. Und so die Bibel widerspricht nicht das Leben unter dem Heiligen Geist. Die zwei Sachen, die sind immer zusammen. Das, was die Bibel lehrt und was der Heilige Geist lehrt, das arbeitet immer zusammen. Und die Pharisäer, die waren immer beängstigt, immer Angst. Haben wir jetzt gesündigt? Haben wir etwas falsch gemacht? Nein, so wie dieser Pilot, der mit Instrumenten landen muss. Aber nachdem die Sonne strahlt, Jesus ist die Sonne, er strahlt und macht den Nebel weg, können wir per Sicht auch landen. Wenn wir können auch auf die Instrumente gucken und können auf der Piste gucken, im übertragenen Sinn. Wir lesen die Bibel, wir folgen dem Heiligen Geist und eines widerspricht dem anderen nicht. Das ist ein perfektes Zusammenspiel. Halleluja. Und das ganz letzte Wort, Humanismus. Humanismus, das müsst ihr wirklich kapieren, was ist Humanismus? Heißt, den Menschen als Zentrum zu tun. Und in ganz vielen Gemeinden ist der Mensch der Zentrum. Ist der Mensch der Zentrum. Warum? Wie kann ich sowas Absurdes behaupten? Einige Beispiele. Viele sagen, Leute, lasst uns die Bibel lesen. Ne? Dann denken wir, glauben die Christen, wow, ne, das ist ein Christ, ne, sagt, liest die Bibel. Aber dann kommt der Nächste und sagt, ja, in der Bibel könnt ihr so viele Sachen lernen, die euch beibringen werden, wie ihr euer Leben besser werden kann. Ihr könnt viel mehr erreichen, ihr werdet Kraft bekommen, viel Segen für euch. Im Grunde ist der Mensch das Zentrum, der Wille des Menschen und nicht Gott, weil die Bibel sagt, du bist ein Sünder. Die Bibel sagt, du bist ein Sünder, du bist verloren, du gehst in die Hölle, du musst dich bekehren. Aber die Humanisten sagen, Leute, liest die Bibel, das ist so schön, das wird euch helfen, da kriegt ihr viele Tipps zum Leben und viel Segen, Gott wird euch segnen, etc. Versteht ihr? Die Bibel wird benutzt. Jesus wird benutzt.
Zeugen Jehovas.
Ja, aber die anderen Gemeinden auch. Ich war schon in vielen Gemeinden hier, wo die Predigt genau so ist. Leute, respektieren die anderen Menschen.
Die Zeugen Jehovas, die suchen sich ja schon Gebäude auf der Welt aus. Sie gehen in verschiedene Städte und suchen sich schon Gebäude aus. Das sind deren Gebäude quasi, wenn das tausendjährige Reich kommt. Aber Jesus bekennen sie ja noch nicht mal. Und das ist ein Widerspruch komplett gegen die Bibel. Weil der Name Jesus ist das Fundament der Bibel.
Ja, aber wir haben noch eine halbe Minute. Auch in Gemeinden, in Bibel, sogenannten bibeltreue Gemeinden, wird der Mensch sehr oft im Mittelpunkt gestellt. Zum Beispiel im Lobpreis. Gott, wir danken dir, dass du uns so vieles Gutes tut für uns, ne? Für uns, ne? Und ist nicht falsch zu singen, Gott, ich danke dir, dass du mir so vieles gibst, aber wenn es das immer so ist, Gott gibt dir das, Gott hilft dir da und das, dann wird der Mensch ins Zentrum gerückt.
Ne? Jesus rückt nach hinten, aber der Mensch rückt weiter im Mittelpunkt.
Ja,
das ist falsche Lehre.
Jesus wird dargestellt als einer, der nur existiert, um uns zu helfen, um uns zu geben, was wir wollen. Das ist Humanismus. Und Humanismus ist ganz verbreitet in vielen Gemeinden. Das ist ein Feind. Feind unserer Heiligung. Müssen wir bekämpfen, müssen wir erkennen und bekämpfen. Amen.
Amen.
Amen.